Cioè, inbound.
Hallo und grüß euch bei Ist gleich. Neues Jahr, neue Folge, oder David?
Neues Jahr, neue Folge. Haben wir keine aufgenommen im neuen Jahr? Nein, gibt's nicht.
Ja, die haben wir im alten Jahr aufgenommen, aber haben wir noch gesendet, nicht im neuen Jahr erst.
Stimmt. Musst du unsere Geheimbetriebsgeheimnisse
verraten? Ja, nein, eben, wie soll es sein?
Also, back to the roots.
Eben, ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich heute genau an der Stelle, wo wir die erste Folge aufgenommen haben, und zwar ja, in dem besagten Büro an der Eurek, wo noch die Audioqualität so schlecht war. David, wenn du dich erinnern kannst, dass wir sie noch effektiv noch einmal aufnehmen haben müssen. Aber viel besser war sie noch auch nicht.
Und die Folge 100 werden wir die Proto-Folge.
Genau, eben, irgendwann
werden wir super werden.
Nein. Ja, David, letzte Woche waren wir bei dir am Naturkundemuseum.
Super toller Vortrag. Naturmuseum Südtirol.
Ja,
ich komme gerade von der Marketing-Klausur. Ja.
Branding. Nein, und zwar super toller Vortrag. Ich finde das super, dass du das organisiert hast. War eine Hammergeschichte. Wen hast du da gehabt? Erzähl es in unsere Hörer.
Kevin ist der Reinhard Remford, eigentlich so in so, also derjenige, dem wir so ein bisschen mit zu verdanken haben, dass es diesen Podcast Ist gleich gibt, weil...
Ich wollte gerade sagen, einer von unseren Vorbildern, ne?
Das Vorbild schlechthin für uns. Der Reinhard Remford hat einen Podcast zusammen mit Nicolas Wörl, der heißt eben Methodisch Inkorrekt. Den gibt's schon seit, einiger Zeit auf jeden Fall. Die haben extrem viele Hörer. Wie viel haben wir gesagt? 70.000 Hörer pro Folge.
Ja, eben.
So ungefähr, sie haben gesagt, schwer zu abzuschätzen.
Das ist sozusagen der Mittelwert. Sie haben gesagt, sie haben zwischen 50.000 und 110.000 Downloads.
Und je nachdem,
sozusagen 70.000 ist dann der Wert, aber Wahnsinn.
Und der Reinhard Remford ist eben ein Experimentalphysiker, der ein Buch geschrieben hat, also ein Science Slam Gewinner, also der eben seine wissenschaftliche Arbeit vorgestellt in einem sehr kommotten, relaxten, witzigen Setting, und hat eben ein Buch geschrieben, Methodisch korrektes Bier trinken, und eben durch diesen Podcast, erstens mal hat sich eben unser Podcast gegründet, so ein bisschen Vorzeigemodell, und das Buch habe ich natürlich auch gelesen, und aufgrund dessen, dass ich jetzt eben als Direktor der Arbeit kann ich mir ein bisschen einbringen in die Programmgestaltung, und haben wir eigentlich, das kann eigentlich ganz gut funktionieren, wenn man den für einen Vortrag einlädt, und geworden ist dann eine Lesung, und du bist ja auch gekommen, Marc.
Ja, es war echt super, also eben, er hat ja anhand sozusagen eines WG-Abends physische Erklärungen geliefert, physikalische Erklärungen geliefert, und eben, es waren auch voll viele Leute, also Komplimente. Wir haben eigentlich nicht erwartet, dass der Raum so voll ist.
Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil eine Lesung, jetzt klingt ja mal sehr trocken, aber es hat insofern gut funktioniert, und es ist eigentlich eine gute Art zu vermitteln, weil er hat eben schon vorgelesen, aber dann dazwischen ein paar Experimente gemacht und aber auch erzählt, wie es zu dieser Passage dann auch im echten Leben gekommen ist, also so ein bisschen hinter die Kulissen auch geblickt, warum er das so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat und was da genau der ausschlaggebende Faktor war.
Ne? Ja, und was ich auch total cool gefunden habe, ist, dass er Live-Experimente gemacht hat. Das war natürlich für die Zuschauer super, und genau das machen sie auch, weil der Podcast Methodisch Inkorrekt hat ja jetzt eben Live-Shows in ganz Deutschland, und dort machen sie den Podcast wirklich live und machen immer gleichzeitig Experimente und sind da extrem erfolgreich. Also teilweise sind die Hallen ja ausverkauft.
Ausverkauft innerhalb von einer Woche überall in Deutschland ausverkaufte Hallen. Und der eben leider zum Verständnis, also erstens mal empfehlen wir euch natürlich diesen Podcast, wir reden eben noch mit dem Reinhard Remford in dieser Folge.
Genau,
wir
aber das Buch, vor allem das Buch.
Das Buch ist sehr empfehlenswert, ja. Weil ich muss sagen, ich habe das einmal gelesen, aber dabei mehrmals aufgelacht. Also das war wirklich so witzig geschrieben teilweise, dass man gar nicht anders kann. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Ja, also ich habe es ja bei der Veranstaltung gekauft. Er hat es ja sogar signiert und ein Schaf reingezeichnet, auf das ich ganz stolz bin. Keine Ahnung, wieso ein Schaf, aber super Schaf. Und also es ist echt interessant.
Ja, sie bezeichnen sich selber ja als die Science Busters wie die Science Busters in Österreich, lei witzig, ne? Ich glaube, das war so, was er gesagt hat, so zum Vergleich.
Genau, aber eben, wie der David schon angekündigt hat, wir haben eigentlich ziemlich lang mit ihm geredet. Es war natürlich für uns eine tolle Erfahrung, jetzt nachdem wir selber den Podcast machen, sozusagen von ihren Anfängen zu hören und wie das Ganze losgegangen ist. Ein Teil des Gesprächs haben wir aufgenommen und den würden wir euch jetzt gern zeigen.
Viel Spaß. Wir freuen uns, Reinhard Remford bei uns im Studio, nein, nicht im Studio zu begrüßen, sondern bei mir im Büro im Naturmuseum, das wir heute gehijackt haben. Reinhard ist ein Physiker, Experimentalphysiker. Du unterbrichst mich, wenn ich was Falsches sage.
Ja, mach.
Podcaster, der mit Methodisch Inkorrekt 70.000 Hörer wahrscheinlich erreicht. Man weiß es so ganz genau nicht.
Ja, so um den Dreh.
Also ein Podcast, den er betreibt, zusammen mit Nicolas Wörl. Auch ein Experimentalphysiker und ehemaliger Uni-Kollege, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, er ist immer noch an der Uni, ich nicht mehr.
Okay.
Ich bin jetzt am 11.2. das letzte Mal an der Uni für meine Disputation und dann habe ich Uni hinter mir.
Und wirst du danach Berufspodcaster oder wie geht's nachher?
Ich bin aktuell quasi schon sowas wie Berufspodcaster, mehr schlecht als recht. Das hält mich gerade so über Wasser, weil ich habe halt an der Uni gearbeitet, so die typische Physik-Doktorandenstelle ist halt irgendwie halbes Gehalt bei voller Arbeit, so das Übliche. Und danach, ja, weiß nicht, ich habe halt angefangen, ein Buch zu schreiben und bin viel in Deutschland durch die Gegend gezogen, habe mal in der Industrie ein bisschen gearbeitet, habe da aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht so wirklich was für mich ist und war lange auf der Suche und habe halt neben dem Podcast schon relativ viel so populärwissenschaftliche Vorträge gemacht, so in Form von Science Slams.
Genau, ich war bei der Einführung noch stecken, du bist nämlich auch deutscher Meister im Science Slam.
Ja, vor mittlerweile 6 Jahren war das, also schon lange, lange her und trotzdem hängt es einem immer noch an.
Der Ruhm.
Aber bist du durch Slammen zum Podcast gekommen? Weil ihr seid ja relativ früh, also ihr wart sozusagen die Pioniere im Podcast, auch in Deutschland.
Nee, Pioniere, früh. Nee, vor uns waren auch schon eine Menge Leute. Aber ja, wir waren früh dabei, wir waren deutlich vor der Welle, die dann irgendwann mal kam, so vor 2-3 Jahren. Also da waren wir deutlich davor. Wir sind zum Podcast nicht durch Science Slams oder so gekommen, sondern dadurch, dass wir selber früher viel Podcast konsumiert haben. Also so die üblichen Verdächtigen, die man so aus dem deutschsprachigen Raum kennt, so Tim Pritlove hat ja ganz viel gemacht und wir sind im Grunde durch Tim so ein bisschen dazu gekommen. Wir haben viele Podcasts von Tim gehört, von Holgi auch, also der macht ein Format, das heißt Vrind, wer redet ist nicht tot, auch ein Urgestein der deutschen Podcast-Community und ich habe während meiner Diplomarbeit viel im Labor gesessen und viel am Elektronenmikroskop irgendwie Proben analysiert. Und wenn man da so einen ganzen Tag sitzt von morgens bis abends, kann das eine recht stumpfsinnige Arbeit sein, wenn man irgendwie 15 Proben durchschleusen muss und nur altes Mikroskop hat, wo immer nur eine Probe reinpasst auf den Probenhalter. Und dann braucht man irgendwie 20 Minuten, um so eine Probe auszutauschen. Bei 15 Proben ist man da schon eine ganze Zeit nur mit dem Probenaustauschen beschäftigt und Bilder machen. Also es ist nichts, wobei man richtig viel nachdenken muss, sondern eher so wie Autofahren ungefähr. Ne? Da muss ja auch aufmerksam sein, aber jetzt auch nicht so sehr.
Und dafür ist ein Podcast super.
Ja, genau, dafür ist ein Podcast super. Also ein Hörbuch ist problematisch, weil wenn du beim Hörbuch mal irgendwie 5 Minuten raus bist, musst du zurückspulen, weil sonst hast du den Faden verloren. Das ist beim Podcast vollkommen egal. Wenn dir aus einem Gespräch mal 5 Minuten fehlen, kommst du trotzdem wieder rein. Und für so stumpfsinnige oder für Arbeit, die nicht die volle Aufmerksamkeit erfordert, sind Podcasts ein unglaublich tolles Medium. Und so sind wir zum Podcast hören gekommen. Also Nicolas hat mich so ein bisschen zum Podcast hören gebracht während der Arbeit. Und irgendwann haben wir gemerkt, so, wir sitzen eh immer zusammen und unterhalten uns irgendwie über Wissenschaft, da könnte man mal selber einen
Podcast machen. Wie bei uns eigentlich. Also bei uns ist eben auch so geboren, wir sitzen eh zusammen, unterhalten uns über Aktuelles. Und ein bisschen wart ihr schon auch so quasi unsere, wie sagt man?
Vorbilder.
Oh Gott, dieser Druck.
Wir haben gesehen, ihr trinkt auch gern Bier, ihr redet viel. Nein, also effektiv wart ihr wirklich auch Vorbilder. Wir haben das ja auch ein bisschen einfach gemacht, weil wir gesagt haben, in Südtirol wird im Bereich Wissenschaftskommunikation noch sehr wenig gemacht und eben auch Podcasts. Also ich glaube, wir sind der erste Südtiroler Podcast. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt probieren wir mal das Medium für uns aus. War das dann eben bei euch wirklich auch so, dass ihr das Gefühl hattet jetzt, eben wir reden zwar miteinander, aber wir haben auch was mitzuteilen? Und
ja, auf jeden Fall. Also wir wollten vor allem mit unserem Podcast auch zeigen, dass, also wir sind ja beides Wissenschaftler und haben noch während wir beide an der Uni noch mittendrin waren, also ich gerade mit meiner Doktorarbeit angefangen, Nicolas als Postdoc, und er, wie gesagt, er ist ja immer noch im Wissenschaftsbetrieb, Wir wollten auch ein bisschen mal einen Einblick in den Wissenschaftsbetrieb geben, weil wir fanden, dass es, dass viele Leute sich also vollkommen falsche Vorstellungen davon haben, was Forscher an der Uni überhaupt machen. Ne? Also wenn man sich mal umguckt, das typische Beispiel, wenn man irgendwie einen Wissenschaftler irgendwo, also wenn man mal Wissenschaftler eingibt und die Google-Bildersuche anwirft, hat man immer irgendeinen Typ im weißen Kittel mit zerzausten Haaren und der irgendwie bescheuert in die Kamera guckt oder irgendwie komische Gläser mit irgendwelchen Flüssigkeiten, die schäumen oder so. Also so Klischee bis zum Anschlag.
Back to the Future-Bild.
Ja, wobei, also das Back to the Future-Bild ist so ein bisschen, also geht in die Richtung, aber das ist ja noch nicht mal so schlimm. Wenn du diese typischen Stockfotos von Wissenschaftlern siehst, dann muss ich kotzen. Also das ist so Klischee und so weit drüber. Und wir wollten ein bisschen zeigen, dass Wissenschaftler normale Menschen sind, dass wir Probleme haben wie alle anderen auch, dass wir die gleichen Hobbys haben wie alle anderen auch und dass Wissenschaft an sich unglaublich spannend sein kann. Also alles an Wissenschaft und vor allem, dass es auch nicht unglaublich kompliziert ist, sondern dass auch Wissenschaftler nur mit Wasser kochen. Und manchmal hat man oder haben wir auch das Gefühl, je nachdem, an wen man da gerät, dass die Leute es nicht sehr gerne haben, dass man sagt so hier, wir kochen auch nur mit Wasser, sondern es gibt also wenig, tatsächlich wenig, aber es gibt so den einen oder anderen Wissenschaftler, der immer noch an dem Punkt ist, dass er halt sagt so, ja, wir machen hier Wissenschaft, das kann man nicht so einfach erklären. Und das sehen wir halt anders, das kann man einfach erklären. Zwar nicht zu 100% dann korrekt oder so, dass es wirklich jeder versteht, aber man kann es zumindest so erklären, dass die Leute Interesse haben.
Ja, also, ihr erklärt es ja nicht nur einfach, sondern auch witzig, unterhaltsam.
Das ja, ist vielleicht, das probieren wir zumindest.
Und du hast eben auch das eben ein Buch geschrieben, methodisch korrektes Biertrinken. Ich glaube, also ich habe das durchgelesen jetzt.
Oh, tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Oh, ich habe in Vorbereitung auf deinen Vortrag hier.
Es ist ja eine Lesung. Also ich werde
lesen. Genau, du wirst aus diesem Buch vorlesen. Und mir ist es tatsächlich mehrmals passiert, dass ich während des Lesens auch mehrmals so auflachen musste, weil es eben dir zumindest gelungen ist, diese Momente, die jeder aus dem Alltag auch kennt, in Bezug zu bringen zu physikalischen Phänomenen, die du dann erklärt hast und das auch irgendwie lustig rübergebracht hast.
Das freut mich. Also ja, das freut mich also, tatsächlich. Das ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Das ist auch eher so halb freiwillig entstanden. Das ist tatsächlich durch die Science Slams gekommen, weil da ein Verlag aufmerksam geworden ist. Das war damals als, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch von Julia Enders, Damit Charme? Mhm.
Ja, Damit Charme, genau.
Ja, ist ja immer noch in den Bestsellerlisten nach Jahren. Also ist, glaube ich, das bestverkaufte Sachbuch aller Zeiten. Zu der Zeit ist den Verlagen aufgefallen, dass man bei Science Slammern ja mal gucken könnte, ob da nicht Leute sind, die irgendwie Bücher, also Interesse hatten, ein Buch zu schreiben. Und so sind auch ein, zwei Verlage bei mir gelandet. Und bei einem, also bei Ullstein, war es dann am Ende so, Buch schreiben und mein BAföG auf einmal zurückzahlen, könnte man mal probieren. Ja, und das hat dann auch genau dafür gereicht. Also das Buch geschrieben und mit dem, was ich dafür bekommen habe, halt meinen BAföG quasi abzahlen können. Das
also wer das Buch nicht kennt, du erzählst sozusagen die physikalische Phänomene anhand einer WG-Party.
Eigentlich. Genau, einer Silvesterparty.
Ja, Silvesterparty. Aber ist das, also ist das...
Ja, das ist interessant, ja? da werde ich ja häufig gefragt, wie viel davon wahr ist. Erstaunlich viel. Das ist tatsächlich erstaunlich viel von wahr. Also die Namen stimmen nicht 100%, aber die Charaktere gab es tatsächlich, auch so, wie sie darin beschrieben wurden in dem Buch. Es kommen in dem Buch auch so eine kleine Silvesterschlacht vor, die gab es auch, nicht ganz so, aber sehr ähnlich. Dieses WG-Haus gab es, in dem wir halt gewohnt haben, also ein Haus in Essen-Frohnhausen, in dem insgesamt 4 WGs gewohnt haben und die auch alle miteinander befreundet waren, alle auch so in etwa im gleichen Alter, im Sommer immer zusammen draußen gegrillt. War eine schöne Zeit. Es gab tatsächlich mal ein Hardcore-Konzert auf unserem Dachboden, das irgendwann mal von der Polizei dann beendet wurde.
Da lädst du mich zu deiner nächsten Silvesterparty ein.
Ja, das Haus gibt's ja leider nicht mehr. Aber wo wir gerade bei Werbung sind, zwei meiner ehemaligen Nachbarn sind gerade unterwegs oder waren unterwegs und die machen eine Dokumentation mit einem Kickstarter-Projekt. Die sind beide in der Punk-Szene so ein bisschen unterwegs, also haben der Felix hat bei einem Plattenlabel lang gearbeitet, People Like You Records, die auch viel so Punk und so verlegen. Diane ist Musikjournalistin tatsächlich, die auch so in vielen Punkmagazinen und so gearbeitet hat. Und die waren jetzt ein bisschen unterwegs, um sich das Untergrundphänomen Punk mal international anzugucken. Die sind also um die Welt gereist, so ein bisschen durch Asien und so, und haben sich da mal so die Untergrundszene Punk angeguckt und schreiben darüber ein Buch und machen eine kleine Dokumentation. A Global Mess heißt das Ganze.
Auf Kickstarter?
Ist aktuell noch auf Kickstarter, ist aber auch schon in der Produktion. Ah, also die, okay, so dieses so hängt nicht an Kickstarter, ob es das gibt oder nicht, aber es ist halt ein Teil des, des Finanzierungsplans.
Cool. Können wir in die Shownotes tun, Herr
Feller. Könnt ihr gerne machen. Also die Leute hat es tatsächlich gegeben. Das Konzert, das in dem Buch beschrieben wird, hat es auch gegeben. Ein paar Sachen sind natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt und so. Künstlerische Freiheit. Aber ja, es war eine schöne Zeit. Ich habe da 7 Jahre lang gewohnt. Wir haben eine Menge Quatsch gemacht. Ich glaube, so das, wo die Leute am meisten die Köpfe schütteln, ist Tattoo-Wichteln. Wir haben Tattoo-Wichteln gemacht. Wir hatten eine Tätowiererin, die bei uns in der Straße ihr Studio hatte, die auch eine gute Freundin des Hauses war, also auch in unserem Alter, die also ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee dazu hatte. Wir hatten irgendwann die Idee, dass jeder, der mitmachen möchte, schlägt ein Motiv vor. Dann kommen die alle auf Zettel in einen Hut und dann werden Lose gezogen quasi.
Und bei dir war es der Sci-Hub-Rabe?
Nee, der ist noch relativ neu. Der ist, glaube ich, noch nicht mal eine Woche alt.
Echt?
Oh, okay. Der ist noch relativ neu. Ja. Nee, bei mir, warte mal. Bei mir war es
das erste Tattoo? Oder?
Nee, hier, der... Ja. Der kotzende Wolf. Den habe ich gezogen.
Wie viele Tattoos hast du denn insgesamt?
Ich habe aufgehört zu zählen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die sind alle so nach und nach entstanden.
Aber allein mit dem Stormtrooper-Tattoo hast du schon gewonnen.
Ja. Das ist ein Lego-Stormtrooper.
Ja. Ein Lego-Stormtrooper.
Ja. Ich habe auf dem anderen Arm auch noch Lego Mr. Spock.
Ja, ja.
Und wo wir gerade beim Haus sind, hier oben die Hausnummer.
Vom Haus.
Das war auch beim Wichteln.
Das war nicht beim Wichteln. Die hatte nach und nach jeder so irgendwo tätowiert. Einer hat hier irgendwie 13 auf dem einen Arm, auf dem anderen dann das B und so. Also jeder hat die irgendwo in irgendeinem Tattoo verbaut gehabt.
Ja, cool.
War eine witzige Zeit. Also ich bin mit den Leuten auch immer noch sehr gut befreundet. Und ja, in dem Buch kommt, glaube ich, auch eine Menge davon rüber.
Und die finden das auch gut, das Buch, oder?
Ja, die finden das super. Die feiern das sehr. Ein paar kommen auch in dem Vortrag. Also ich habe ein paar Bilder noch mitgebracht in dem Vortrag nachher. Von
Lesung.
Leuten, also in der Lesung, Entschuldigung, natürlich. Ein paar Bilder noch mitgebracht von den Personen und erzähle auch ein bisschen was dazu, wie real das wirklich ist und wen es in welcher Form tatsächlich gab.
Ja, vielleicht zum Podcast zurückzukommen, weil eben das, was ihr macht, das scheint ihr ganz erfolgreich zu machen, eben wenn sich 70.000 Leute das sehr regelmäßig anhören. Wie ist das Ganze gewachsen? Also ist das langsam gewachsen oder hat es da einen Moment gegeben, wo das plötzlich durch die Decke...
Das ist langsam und stetig gewachsen mit Stufen drin, wo man schon deutlich sieht, wo es so zack, so eine Stufe im Verlauf gab. Und die Stufen waren... dass wir bei anderen Podcasts mal zu Gast waren, die halt größer waren zu der Zeit noch. Und weiß nicht, dass man in anderen Podcasts erwähnt wurde. Also wir waren bei Freunden aus Hamburg in einem Podcast zu Gast. Die hatten auch so, ich glaube, so in der Größenordnung, wie wir jetzt sind, hatten die auch an Hörern. Und da haben wir dann gemerkt, als wir bei denen zu Gast waren, hatten wir halt so ein Plus von irgendwie 4.000 mal eben obendrauf. Ne? Dann unsere Vorträge. Ich weiß noch, unser erster größerer Vortrag beim Kongress, also beim Chaos Communication Congress, hat halt dadurch, dass wir da auch eine Bühnenshow und so hatten und das halt eine Menge Leute sehr gut gefallen hat, da hatten wir halt einen Sprung von plus 10.000 innerhalb von 2-3 Wochen. Also das hat man deutlich gesehen. Aber dazwischen ist es halt immer stetig gewachsen. Also es gab insgesamt, glaube ich, 3 so Sprünge, wobei 10.000 der größte war und dann nochmal irgendwie so 2.000, 3.000 oder so. Und ansonsten ist es stetig gewachsen immer.
Und hat es während diesen ganzen Jahren Dinge gegeben, die ihr im Podcast angefangen habt und dann wieder gesagt habt, nee, das Segment nehmen wir wieder raus, weil das läuft nicht gut oder das gefällt uns jetzt doch nicht?
Das ist ganz witzig, wenn man sich unseren Podcast anhört. Also wir sind jetzt bei Folge, ich glaube, 136 oder so. Und man sich dann die erste Folge anhört, von der Struktur her, sind die identisch immer noch. Also wir haben mit der Struktur, wie wir angefangen haben, also wir haben direkt, glaube ich, ein gutes Paket gefunden, das gut funktioniert. Mhm. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Also es gibt immer 4 wissenschaftliche Themen, von denen jeder 2 vorstellt, ein Experiment in der Mitte, also irgendwie so ein kleines Partywissen Handexperiment, ein China-Gadget, also irgendwie so irgendwie lustiger Kram aus China in irgendeiner Form. Super. schlechte Musik, also wir haben immer irgendwie, es gibt ja Leute, die so Wissenschaftsparodien auf bekanntere Lieder bei YouTube machen, seien Schulklassen oder irgendwelche Unis oder so, die haben wir ganz gerne dann drin. Ja, dann ist noch, ist ein bisschen irgendwann dann mal Feedback dazu gekommen, dass wir diesen, wir haben am Anfang immer so einen Blog, wo wir halt über unseren Alltag als Wissenschaftler geredet haben, der ist halt länger geworden. Der war am Anfang so 5 Minuten, 10 Minuten, der ist mittlerweile eigentlich immer so eine Stunde lang geworden.
Ja, weil eben, weil die wenigsten noch nicht wissen, euer Podcast dauert so in der Regel 3 Stunden, 3,5 Stunden.
Genau. Also ja, unser Podcast dauert so 3 Stunden im Schnitt. Da sind auch mal längere Folgen dabei, weil wir, also wir haben neben unseren normalen Folgen haben wir 1-2 Special-Folgen, die so im Jahr kommen, die aber auch mittlerweile also regelmäßig kommen. Das ist einmal, wenn die Nobelpreise erschienen sind, machen wir eine Nobelpreis-Sonderfolge, wo wir halt als Themen die Nobelpreise vorstellen und versuchen zu erklären, so gut wir können. Dann gibt es einen Jahresrückblick, wo wir halt dann im Januar, Februar uns mal das letzte Jahr angucken. Meistens
war es die letzte.
Genau, das war die letzte Folge. Der kann dann auch mal gerne deutlich länger werden. Also der letzte war 5 Stunden lang.
Wahnsinn.
Den haben wir auch nicht am Stück aufgenommen, sondern in 2 Teilen. Den haben wir während unserer Tour aufgenommen, also im Hotel. Das war ein bisschen stressig.
Ja, weil bei uns ist es nämlich so, wenn wir, also viele, also wenige Südtiroler wissen, was ein Podcast überhaupt ist. Also die haben das noch nie gehört.
Das Problem haben wir aber auch noch, obwohl es mittlerweile auch in Deutschland bekannter geworden ist, Podcast, und mittlerweile auch die ganzen hippen Werbebutzen aus Berlin mittlerweile wissen, was Podcasts sind, weil sie es gerne an ihre werbetreibenden Kunden verkaufen.
Ja, aber allein schon, wenn du das dann erklärst bei uns und dann sagst, aha, interessant, und wie lange dauert das dann? Wir sagen dann so, bei uns dauert es in der Regel so 1 Stunde. Was, 1 Stunde? Also ich höre mir doch nie 1 Stunde von eurem Gelabere an.
Ja, aber der Punkt ist ja, du musst das ja nicht am Stück hören. Es gibt die Pausetaste.
Ja.
Ne? Und du hörst das halt nebenbei. Und also ich gehöre zu den Menschen, ich bin froh, wenn ein Podcast lang geht, weil wenn ich ein Thema habe, das ich interessant finde, möchte ich darüber auch so viel wie möglich wissen und so viel wie möglich erfahren. Wenn ich so Podcasts, also es gibt gut gemachte Podcasts, zum Beispiel von BASF gab es mal einen, der Chemiereporter, da geht eine Folge aber nur 7 Minuten oder 10 Minuten. Halt so Radioformat. Ja. Die lade ich mir nicht runter, weil ich habe keinen Bock, alle 10 Minuten mein Handy aus der Tasche zu holen und neue Folge anzumachen. Oder irgendwie wenn ich im Auto halt eine längere Strecke fahre, dann möchte ich auch nicht alle 10 Minuten irgendwie mit einem neuen Thema anfangen, sondern ich möchte ein Thema ordentlich bearbeiten oder ordentlich ein Gespräch darüber hören. Und das soll halt nicht eine halbe Stunde dauern, auch nicht eine Stunde, auch nicht 5 Minuten, sondern es soll so lange dauern, wie das Thema halt dauert. Also Tim sagt immer, ein Podcast geht so lang, wie das Thema trägt. Ne? Also so lang, wie es halt dauert. Und wenn du dich 3 Stunden über Brot unterhalten kannst, dann kannst du dich halt 3 Stunden über Brot unterhalten. Wenn du jemanden hast, der das halt als Hobby macht, der seinen Sauerteig selbst ansetzt und irgendwie ein bisschen was zur Geschichte vom Brot und Backen und so an sich erzählt, dann kannst du damit mal locker 3 Stunden über Brot reden. Und das ist trotzdem nicht langweilig, ist trotzdem interessant. Mhm.
Also hörst du selbst noch immer Podcasts?
Ja, viel, super viel.
Wissenschaftspodcasts oder?
Nee, fast gar nicht.
Irgendwann die haben den besten.
Ja, genau. Nee,
vielleicht schaffen wir, was die Konkurrenz macht.
Nee, fast gar nicht. Also gelegentlich mal ein bisschen Omega Tau. Ist ein Podcast, der auch schon sehr alt ist und den es schon sehr lange gibt. Wenn die ein interessantes Thema haben, das höre ich dann aber sehr themenselektiv. Also da gucke ich in die Überschriften, und wenn mich das Thema interessiert, höre ich mir die Folge mal an. Ansonsten, ich höre sehr gerne immer noch die Sachen, die Tim halt macht. Also Chaos Radio Express ist zum Beispiel, also CRE ist ein Format, das Tim sehr unregelmäßig zwar nur macht, weil es auch schon sehr alt ist, hat auch über 200 Folgen, aber es ist ein sehr schönes Format, weil Tim sich da immer mit Leuten unterhält, die ein Thema halt erklären können, die ein Thema irgendwie, also was zu einem Thema zu sagen haben, und mit denen unterhält er sich dann. Mhm. Wie zum Beispiel Brot. Oder Bier. Oder ich war auch mal Gast, da haben wir uns über Diamanten unterhalten. Oder
dein Thema.
Ja, ich kann tatsächlich über Diamanten kann ich lange, lange erzählen, weil es halt Thema meiner Doktorarbeit ist, synthetische Diamanten. Und das finde ich ein unglaublich schönes Format. Oder die Sachen, die Holgi macht, höre ich auch ganz gerne. Also Vrindt, Vrindt unterscheidet sich nochmal in diverse kleine Formate. Da sind auch ein paar bei, die ich ganz gerne höre. Da gibt es zum Beispiel die Vrindtheit, wo er jetzt aktuell mit Alexandra Tobor zusammensitzt und Fragen beantwortet, die dem per E-Mail geschickt wurden. Also das Konzept ist einfach, die kriegen irgendwelche Fragen und beantworten ja so gut sie können und reden darüber. Finde ich ein schönes Format. Ich höre gerne in Deutschland noch die Lage der Nation. Das sind ist ein Reporter und ein Richter, die sich halt über die aktuell, also die aktuell politische Lage unterhalten. Und ist sehr interessant, um mal Themen einzuordnen, also gerade politische Themen mal objektiv einzuordnen. Was weiß ich nicht. Ich höre gerne vom Tim die Freak Show. Ich höre gerne Podcasts über alte Spiele. Also es gibt diverse Podcasts, die sich irgendwie so mit Retro-Games beschäftigen. Da ist einer meiner Liebsten Stay Forever, den höre ich super gern. Und erscheint aber auch sehr unregelmäßig, genau wie Young in the 80s. Da unterhalten sich zwei Leute über das über die Kindheit in den 80ern. Mhm. Und das ist faszinierend, weil da erinnere ich mich auch an viele Sachen, die erwähnen, die habe ich komplett vergessen. Aber wenn es dann so als Stichwort irgendwie kommt, dann habe ich plötzlich wieder Bilder vor Augen, ja, und super. Das ist toll, ja, das ist ja, großartig. Ja.
Ja. Ja. Ja, ich glaube eben genau hier ist im Podcast sind einfach super, um auch eben einerseits, man erfährt so viel Neues von einem Thema, aber auf der anderen Seite auch, um wieder so Flashbacks eben zu bekommen zu gewissen Themen. Aber zu eurem Podcast zurückzukommen, auch weil du gesprochen hast eben, dass jetzt sozusagen die Werbung Podcast immer stärker für sich verwendet.
Ja.
Wie viel Werbeanfragen, wie viel Werbung könntet ihr schalten, wenn ihr möchtet?
Wenn wir wollten, also wir könnten in jeder Folge Werbung machen, weil es allein schon so Werbenetzwerke gibt mittlerweile. Ne? Also Podcast ist halt so ein Ding geworden mittlerweile, dass es für die Werbeindustrie interessant geworden ist. Und meine Freundin arbeitet im Marketing von einem großen deutschen Baumarkt und hat da auch mit Werbung im Sinne von Podcasts und Ähnlichem zu tun. Und als ich dann mal gehört habe, was da so an Geld über die Theke geht teilweise, ist mir fast schlecht geworden, weil das würde ich gar nicht wollen, weil ich möchte unabhängig bleiben.
Genau,
ja. Und ich will auch nicht, dass dieses schöne Format von Werbung zerfressen wird, wie es, also weiß ich nicht, du kannst ja heute zum Beispiel kannst kein Fernsehen gucken, ne? Oder konntest eben kein Fernsehen mehr gucken, weil du mit Werbung zugeballert wirst. Das Internet schmeißt dich halt mit Pop-Ups zu. Du brauchst ohne Pop-Up-Blocker irgendwie im Internet ist die Hölle, also ohne Adblocker. Ich will das nicht in einem Format haben, das mir sehr am Herzen liegt. Und es ist auch vollkommen unnötig. Das ist auch so ein Punkt. Du brauchst, also um mit Podcasten irgendwie Geld zu verdienen, wenn du damit Geld verdienen möchtest, kann Werbung eine Möglichkeit sein, aber es ist definitiv nicht die beste und ich glaube auch nicht die ertragreichste.
Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich wieder zurück.
Genau, kauf diese Matratze.
Ja, also ich glaube, aber eben, viele sehen das ganz anders. Also eben, man merkt schon, dass in immer mehr Podcasts leider teilweise gekennzeichnete Werbung ist, aber eben vor allem nicht gekennzeichnete.
Ich wollte gerade sagen, also gekennzeichnete Werbung, das ist dann noch so das kleinere Übel. Ich finde es auch noch okay, wenn irgendwie bei einer Podcast-Folge am Anfang kommt, so diese Folge wird euch präsentiert von Frosta oder was weiß ich nicht was, ne? Oder diese Folge wird euch präsentiert von VW, was auch immer. Ne? Das finde ich noch vollkommen okay. Ätzend finde ich Werbung, die reingeschnitten ist. Und richtig, richtig ätzend finde ich das, was die Werbetreibenden am liebsten haben, wofür wir auch die häufigsten Anfragen bekommen, sogenannte Native Ads.
Genau.
Das ist Werbung, die von den Sprechern, also von den Podcastern oder ne, von den Menschen selber eingesprochen wird und bei vielen Werbetreibenden nicht offiziell, aber so durch die Blume gesprochen, merkst du hintenrum, am liebsten wäre es denen noch, wenn man das gar nicht zwingend als Werbung erkennt. Ne, also und das finde ich widerwärtig. Also das finde ich einfach nur widerwärtig. Werbung, die nicht als solche zu erkennen ist. Ich hätte auch das Gefühl, da eine Community zu verkaufen. Ne? Also die Leute, die uns hören, die also das ist für die schon für ein fast freundschaftliches Verhältnis. Ne? Also das ist immer ganz ganz geil, wenn wir Leute treffen, begrüßen die uns wie alte Freunde, kommen an, umarmen uns oder so und du stehst dann so und denkst so, wer ist das? Ich kenne den nicht. Aber die kennen dich halt sehr, sehr gut, weil die dich seit 6 Jahren irgendwie mehrere Stunden die Woche halt hören.
Yeah.
Und viel, also wir erzählen auch viel aus unserem Privatleben halt im Podcast.
Aber eben genau diese persönliche Bindung, die macht's auch aus. Die
macht und das ist auch das, was es für die Werbetreibenden interessant macht.
Ja, absolut.
Und das ist was ich, also so Native Ads finde ich wirklich widerlich. Ja. Wir finanzieren uns über Spenden.
Mhm.
Und zwar hauptsächlich über Spenden. Uns können Werbetreibende egal sein. Natürlich ist das eine sehr, man könnte jetzt sagen, das ist eine sehr komfortable Haltung, weil das können wir auch nur machen, weil wir ja so viele Hörer haben, ne? Und davon spendet halt ein kleiner Prozentsatz mal irgendwie 1 Euro im Monat und in Summe ist es dann so viel, dass es unsere Kosten deckt und noch ein bisschen was hängen bleibt. Ja, natürlich ist das was man nur machen kann, wenn man halt so viele Hörer hat. Andererseits ist es bei Werbung aber nicht anders, ne? Kein Werbetreibender interessiert sich für dich, wenn du 100 Hörer hast.
Ja, im Grunde zahlen die Spender sozusagen auch für eure Unabhängigkeit und
ja, eben, genau.
dass das Produkt genau. auch nicht verfälscht wird.
Ja, und genau.
Das,
ja, das bleibt. Die, also wir haben Leute, die möchten das einfach. Die sagen hier, ich habe von euch über 300 Stunden Content bekommen, ich möchte dafür euch bitte Geld geben oder irgendwas anderes. Also in irgendeiner Form euch
helfen. Ja, ihr macht das auch im Podcast ganz nett, ihr lest da immer auch vor, von wem ihr das Geld bekommen habt.
Genau, wir suchen halt so ein bisschen Feedback. Ja. Wir gucken halt die letzten Überweisungen durch, die wir so hatten. Natürlich nicht alle, weil ne,
das würde das sind so viele.
Ja, genau, unendlich. Dass wir überhaupt noch arbeiten, ein Wunder. Nein, wir suchen immer, da sind halt auch Daueraufträge dabei, ne, wo jedes Mal der Verwendungszweck der gleiche ist. Aber wenn irgendwie ein netter Verwendungszweck dabei ist oder so, dann lesen wir die halt vor. Und ja. Das ist, glaube ich, auch ganz nett für viele Leute.
Ja, ja, und das zweite, was ihr macht, wahrscheinlich auch nicht so sehr aus ökonomischen Gründen, ist eure Bühnenshow.
Ja.
Und eben, die ist so gut wie ausverkauft an vielen Orten, nicht überall, aber die läuft recht gut.
Die läuft tatsächlich sehr gut, und nicht ganz, also, das ist nicht unökonomisch, also wir gehen da nicht mit Null raus. Es wäre auch Quatsch zu sagen, wir machen das nur, weil wir auf der, ne, macht niemand. Ne, okay. Den Stress
von irgendwas muss man leben.
Ja, von irgendwas musst du leben und das wir opfern dafür halt unsere Freizeit teilweise, unsere Urlaubstage und es sind halt Tage, gerade Wochenenden, wo man dann nicht bei der Freundin oder der Familie und den Kindern ist. Ne? Also wenn da nichts bei rumkommen würde, wäre halt auch blöd. Ja, ne? Dann machst du es halt auch nicht. Ja. So idealistisch sind wir auch nicht. Aber man wird jetzt auch nicht unglaublich reich damit, aber es lohnt sich halt und es macht Spaß. Es macht uns immer noch unglaublich Spaß, die Leute, die uns sonst nur hören, auch mal zu sehen, zu treffen. Und wir stehen beide unglaublich gerne auf der Bühne. Wir haben halt unglaublich viel Spaß dabei, auf der Bühne zu stehen und Wissenschaft zu erklären. Wenn du dann noch irgendwie ein Publikum von 300 bis 500 Leuten hast, die Spaß haben dabei, applaudieren und lachen, dann ist halt ein super Abend für alle, ne? Ja, uns, also wir bekommen für den Podcast super wenig Kritik. Die meisten Leute finden es super gut. Das Einzige, was wir an Kritik bekommen, also an negativer Kritik, sind mal so Sachen wie, dass uns jemand schreibt, dass wir doch bitte aufhören sollen, die AfD als Nazis zu bezeichnen. Also wer die nicht kennt, ist die Alternative für Deutschland. Das sind die Nazis in Deutschland. weiß ich nicht, wenn du da Parteimitglieder hast, die von dem Mahnmal in Berlin halt, von dem Mahnmal der Schande reden.
Die sie aber auch nicht als Hörer haben.
Und nee, will ich auch nicht. Ne? Die sollen halt was anderes hören und so. Und ich lasse mir auch meine politische Meinung von niemandem verbieten. Also genau. Ich habe halt eine Haltung und eine Überzeugung, da stehe ich zu. Und wenn man damit irgendjemand nicht zurechtkommt, soll er halt weitergehen. Genau. Ne? Ist mir egal. Also von so Leuten haben wir mal Kritik, aber auch super wenig. In den 6 Jahren vielleicht 3 Mails. Ja, also ist nicht der Rede wert.
Wahnsinn, bei 70.000 Zuhörern.
Ja, also ne, nicht wirklich viel. Was haben wir noch? Es gab mal einen Professor aus, ich weiß nicht mehr, Dortmund, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo, keine Ahnung, irgendein Professor, der halt meinte, dass wir ja gar keine richtige Wissenschaft machen. Dass wir ja, das, was wir da machen, ist ja nur laut, bunt, mit Blut und Tränen und ne, das hätte ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Das sehen wir anders, weil wir forschen immer noch, also ne, ordentlich. Der Nikolas arbeitet an der Uni, ich habe gerade meine Doktorarbeit abgegeben. Ich würde sagen, das ist immer noch richtige Wissenschaft, wir machen das halt zusätzlich. Mhm. Und wir sind der festen Überzeugung, dass man Wissenschaft auch mal so kommunizieren kann, dass Leute es interessant finden. Das kann auch mal ein bisschen plakativ sein, das darf auch mal trivial sein. Es gibt immer Leute, die sagen, man darf Wissenschaft nicht trivialisieren. Ja, man darf es nicht so weit machen, dass man irgendwie Quatsch erzählt, aber doch, man darf es trivialisieren, man darf es auch runterbrechen, auch wenn es dann nicht mehr 100% in allen Punkten richtig ist. Wichtig ist, die Leute erstmal da abzuholen, wo sie stehen, genau, und ja. Interesse zu wecken. Und wenn die Leute ein Interesse haben, dann kann man immer noch sagen, ne, so, okay, das, was ich dir gerade erklärt habe, stimmt nicht 100%. Ich meine, machen wir in der Schule ja genauso. Jeder lernt in der Schule das Bohrsche Atommodell. Das ist auch Bullshit. Ne? Das ist auch Quatsch. Also die Elektronen sind nicht auf Bahnen, die um Kern kreisen. Ne? Sondern das aktuell richtige Modell wäre halt das Orbitalmodell mit Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, Wolken und so. Aber da kriegst du halt keinen Beigebogen mal eben. Da, ne, nimmst halt das Bohrsche Atommodell erstmal, weil das erklärt auch eine Menge. Damit kannst du super viel erklären. Und wenn die Leute dann Interesse haben und das verstanden haben, kannst du immer noch sagen, das stimmt aber nicht ganz. Ne? Und genauso sehen wir das halt mit Wissenschaftskommunikation an sich. Man sollte erstmal die Leute irgendwie, also bei den Leuten Interesse wecken und dieses verstaubte Image mal von Wissenschaft wegbekommen. Mhm. Und dafür darf man auch mal, finde ich, ein bisschen methodisch inkorrekt sein. Daher auch der Name ja. Tatsächlich.
Ich glaube, wir hatten letztens mal die Diskussion mit Stefan von der EURAG. Wie viel glaubst du, bringt diese Wissenschaftskommunikation? Also glaubst du, es hat... Oder hoffst du, wahrscheinlich, aber glaubst du oder weißt du, dass es messbare Effekte hat?
Ja, weiß ich.
Weißt du?
Weiß ich. Weil wir Leute jetzt also 6 Jahre sind halt eine lange Zeit. Wir haben Leute, die uns geschrieben haben, dass sie wegen uns angefangen haben, eine Naturwissenschaft zu studieren.
Ah, okay, echt?
Wir haben Leute, die wegen uns angefangen haben, in Duisburg zu studieren. Es gibt Leute, die wegen uns angefangen haben, halt irgendwie doch nochmal zu sagen, komm, ich probiere es mit der Dissertation doch nochmal. Mhm. Das sind so die wissenschaftlichen Teile. Wir haben auch sehr emotional, uns haben Leute geschrieben, die halt irgendwie gesagt haben, so, das, was ihr gemacht habt, hat mich im letzten Jahr, ich glaube, das Emotionalste, was wir bekommen haben, war eine Mail, wo uns halt jemand ein bisschen verklausuliert gesagt hat, dass er uns alle 2 Wochen 3 Stunden hören konnte, hat ihn am Leben erhalten, weil er in einer tiefen Depression steckte mit Selbstmordgedanken. Und wir halt so der Anker in seinem Leben waren, dass er halt was Regelmäßiges hatte, warum er nicht halt dem ganzen Ende gesetzt hat. Und das war krass. Also da haben wir echt da gesessen und dachten so, oh. Ne? Also es berührt Menschen, was wir da machen. Und ich glaube auch im Bereich Wissenschaftskommunikation haben wir, glaube ich, eine Menge getan, dass Leute mehr Interesse an Wissenschaft haben.
Es ist, solche Feedbacks sind natürlich... Ja,
das ist krass, also da müssen wir auch schlucken. Also ich habe mich mit einer Person auch noch später, also sowas hatten wir schon 1-2 Mal, noch nicht so krass, aber dass Leute halt mit Depressionen irgendwie gesagt haben, dass sie uns halt als Freunde empfinden, weil sie uns lange hören und an unserem Leben teilhaben. Ich habe mich auch mit 1-2 Leuten mal über Facebook oder Twitter dann längere Zeit unterhalten, weil ich auch mal eine Phase hatte, wo ich einfach unglaublich überarbeitet war, also wirklich nur gestresst war, immer durchgehend halt mit Dissertation, Buch, Doktor, also der ganze Scheiß zusammen, und ich im Podcast halt immer gesagt habe, ich war gestresst. Und dann waren wir mal bei einem Hörertreffen, da hat mich eine jüngere Dame zur Seite genommen und meinte so, pass mal auf, bei mir hat das auch so angefangen, ich habe auch mit Doktorarbeit, ich war viel zu gestresst und ich hatte irgendwann einen Zusammenbruch und konnte gar nichts mehr. Nimm dir mal eine Woche frei, setz dich eine Woche auf die Couch und spiel deine Lieblingsvideospiele und lass alles andere egal sein, sonst, das kann halt böse enden. Mir ging es so, ich brauchte dann irgendwie ärztliche Hilfe und sieh mal zu, dass du irgendwie die Kurve kriegst, bevor es schlimmer wird, weil das fängt halt mit andauernd gestresst sein an. Und das hat mich auch berührt, dass die Leute halt so wirklich persönlich da teilhaben und sich auch Sorgen machen und so. Und also was mich sehr gefreut hat, ich habe die Frau später bei einer unserer Live-Shows wieder getroffen und die hat sich dann bei mir bedankt, dass ich ihr zugehört habe. Und ich dachte nur so, ich muss mich bei dir bedanken, weil ich habe tatsächlich danach mich mal eine Woche hingesetzt und mal alles eine Woche sein gelassen und mal Ruhe gehabt und mir hat das sehr geholfen. Also auch dann halt mal auf sich selbst zu achten, weil ich glaube, das ist ein Problem, das in unserer heutigen Gesellschaft massiv unterschätzt wird, so Depression und Überlastung, weil da redet man halt nicht drüber, ne? Dass man irgendwas nicht schafft, dass irgendwas zu viel wird. Ich habe das Gefühl, wir leben alle in einem sozialen Druck, der viel, viel größer ist als vor 20 Jahren noch. Wir haben durchgehend irgendwie, sind immer erreichbar. Wir haben immer eine Seite, die wir irgendwie nach außen kehren, sei es jetzt über die sozialen Netzwerke mit Twitter, Facebook, Instagram. Man hat immer das tolle Leben und eigentlich hat nie jemand Probleme. Ich glaube, dieser soziale Druck, wie wir den heute haben, auch den die Kinder heute haben in Schulen und so. Ja. Ich will nicht wissen, was die durchmachen damit. Also ich bin froh, dass bei uns damals, wenn Schule vorbei war, war es halt raus, ne? Mhm. Ja. Und bei den Kids heute sieht das anders aus. Da ist es durchgehend, es geht immer weiter.
Karrieren werden schon von den Eltern vorgeplant.
Teilweise. Ja, auch Karriere, ne? Heute, wenn du dir das anguckst. Es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich mach mal 2 Jahre nix oder ich gehe 2 Jahre ins Ausland, backpacken oder so. Kannst du machen, solltest du machen. Ne? Du sollst auch nicht irgendwie dein Studium in Regelstudienzeit durchziehen müssen. Schafft eh kaum einer. Ne? Und wenn, dann kannst du dir auch fragen, was hast du denn davon? Ne? Ja,
eben.
Aber irgendwie ist unsere Gesellschaft gefühlt so, dass du immer Leistung bringen musst, am besten, ne, weiß ich nicht, du machst dein Abi mit 1-0, gehst dann irgendwas studieren, ey, wie viele Kids ich getroffen habe, so, die ich im ersten Semester, wo ich Lehrveranstaltungen gegeben habe, die Medizin studieren, weil man ja ein 1er-Abi hatte, ne, dann muss man ja Medizin studieren, das ist ein Quatsch, ja. Ne, oder die irgendwie Medizin studieren, weil Papa auch schon Arzt war, ne, ist so. Ich habe mal eine Lesung in der Schule gehabt, ich weiß nicht mehr, wo das war. Da habe ich auch, also weil ich in dem Moment gerade viel drüber nachgedacht habe, über Karriere und ähnliches, und da habe ich den Kids da, die irgendwie kurz vorm Abi waren, auch gesagt, so, ne, Berufsberatung, geht da mal hin und lasst euch was erklären, ne, aber lasst euch nicht von irgendwem in irgendeinen Job pressen. Ne, wenn euch eure Eltern sagen, ihr müsst das und das machen, ist scheißegal. Ne, ihr müsst gar nichts, macht das, worauf ihr Bock habt.
Genau.
Weil das ist viel, viel wichtiger. Also, ihr müsst auch nicht einen Job haben, wo ihr viel Geld verdient. Ist vollkommen egal. Geld ist, man sollte ein gewisses Level vielleicht überschreiten, dass man so halbwegs gut über die Runden kommt. Ne. Natürlich hast du es irgendwie leichter, wenn du einen Nettoverdienst von irgendwie knapp 3.000 hast, als wenn du einen Nettoverdienst von 1,5 hast. Aber daran sollte nicht das Glück deines Lebens hängen. Ne? Wenn du einen Job hast, wo du scheiß viel Geld verdienst, aber jeden Tag kotzen musst, wenn du morgens aufstehst, dann hast du was falsch gemacht. Also dann solltest du dich nach einem anderen Job umgucken oder irgendwas anderes machen. Also ich habe das selber auch irgendwie mitbekommen. Ich meine, ich habe ein Diplom, also ein Physikdiplom, ich habe jetzt bald meinen Doktor in Physik. Ich könnte mich wahrscheinlich auch irgendwo bei irgendeinem Consulting-Firma bewerben, würde mehr Geld verdienen als in jedem anderen Job, würde aber jeden Morgen mit einem Anzug irgendwelchen Leuten Sachen andrehen, die sie nicht haben wollen oder so. Und ich hätte zwar wahrscheinlich Geld wie Heu, aber wäre unglaublich unglücklich dabei. Und warum sollte man das machen?
Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man euch zuhört, dass ihr das, was ihr macht, eben mit Begeisterung macht.
Ja, das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Also ja. Spaß an seinem Job zu haben, ist meiner Meinung nach das mit Abstand wichtigste an Arbeit, weil deshalb macht man es ja. Ne?
Ja, ja.
Also du machst ja deine Arbeit, weil du etwas schaffen möchtest. Du möchtest etwas erschaffen, etwas machen oder in irgendwas gut sein. Ne? Wenn du einfach nur Geld haben willst, dann kannst du halt, weiß nicht, dann solltest du gucken, dass ein Bankkaufmann, dass man als Bankkaufmann nicht auch Spaß in seinem Job haben kann. Kann auch sein, ne? Aber es gibt halt Jobs, wo du mehr Geld verdienst, aber ne, was hast du davon, wenn du dann 50 Stunden die Woche machst und deinen Job nicht gerne machst?
Ja.
Da hast du nichts von Geld.
Weil wir von Druck gesprochen haben, spürt ihr mittlerweile, eben weil du gesagt hast, auch eben es entstanden Freundschaften vor allem viele sehen euch als Freunde, die euch natürlich auch regelmäßig zuhören. Fühlt ihr auch ein bisschen hin und wieder einen Druck der Community gegenüber? Jetzt müssen wir wieder was produzieren oder was wäre, wenn wir es jetzt von einem Tag auf den anderen?
Du musst wissen, Marc fühlt das nämlich.
Ja, die 200 Leute, die uns Freunde, Familie wären, unheimlich enttäuscht.
Nee, sagen wir so, wir machen das immer noch super gerne, aber natürlich, ne, in 6 Jahren hast du auch mal Folgen dabei, wo du eigentlich gerade gar keine Zeit hast, 1000 Sachen im Kopf und auch gar keinen Bock eigentlich gerade aufzunehmen, aber es dann trotzdem machst. Ich hoffe, das merkt man nicht in unseren Folgen, wenn wir mal so eine Folge haben, aber klar.
Ja, Folge 122.
Ja, aber ja, klar, hast du auch. Ne, du hast auch, also ist nicht immer alles geil, ne? Aber in Summe überwiegen die guten Tage doch deutlich. Und genauso sollte es auch sein. Das ist auch wahrscheinlich in jedem anderen Job so. Nicht jeder Tag im Job ist geil, aber die guten Tage sollten deutlich überwiegen.
Aber schafft ihr es, trotz dieser großen Community auch den Kontakt dann eben zu halten? Eben wenn ihr Nachrichten bekommt, werden die alle beantwortet? Schafft ihr das?
Tatsächlich. Ja, wir haben uns das so ein ganz klein bisschen aufgeteilt. Also es hat sich so ergeben mit der Zeit. Ich lasse Mails immer viel zu lange liegen. Deshalb beantwortet Nikolas die meisten E-Mails, die wir haben. Ich beantworte häufiger dann mal Kommentare irgendwie im Blog. Und ich mache bei uns die ganze Technik, die halt dranhängt. Also das ganze Hosting, die Veröffentlichung der Episoden, das Blog und so weiter, und ich mache unsere Buchhaltung. Also, wobei Buchhaltung ist auch schon wieder zu viel gesagt, aber ich kümmere mich halt um die Spenden, die reinkommen, die Verwaltung davon, um unsere Steuererklärungen, die ganzen Belege und also diesen ganzen organisatorischen Kram, den mache ich halt. Dafür macht Nikolas deutlich mehr halt Mails beantworten von der Community und so weiter. Also mehr diese Kontaktsache. Wie gesagt, das hat sich so mit der Zeit ergeben, so ein bisschen, dass der eine das ein bisschen mehr macht, der andere das ein bisschen mehr. Aber zu den Mails, wir versuchen jede Mail zu beantworten, das machen wir eigentlich auch. Es sei denn, sie bleibt auf meinem Stapel liegen, weil sie direkt an mich gerichtet war, dann kann es auch mal länger dauern. aber wir versuchen alles zu beantworten. Wir haben halt lange Zeit immer Hörertreffen gemacht, machen wir auch immer noch, aber dann ohne große Ankündigung, sondern eher spontan, wenn es sich ergibt, wenn wir irgendwo für irgendeinen Vortrag zufällig in der Stadt waren und da irgendwie ein Hackerspace ist, dann klopfen wir da mal an und sagen so, ey, habt ihr Bock hier heute Abend mit uns ein Bier zu trinken? Und dann kommen da so 50, 60 Leute zusammen. Super. Gerne mal, wenn die Stadt groß genug ist. Also wenn wir irgendwie in Hamburg oder Berlin sind, dann kriegt man da auch an einem spontanen Abend mal irgendwie 50 Leute zusammen. Bei dem letzten Hörertreffen, das wir bisher gemacht haben, das war in Bochum im Labor. Das Labor, das ist der hiesige Hackerspace da. Da haben wir es vorher angekündigt und da waren dann so um die 100 Leute da. Und da haben wir langsam gemerkt, so, das wird langsam zu groß. Also du kannst mit 100 Leuten am Abend nicht mehr reden. Nee, also,
das ist zu viel.
Genau, du kannst nicht mehr mit jedem mal irgendwie ein Gespräch geführt haben. Und deshalb haben wir uns entschlossen, erstmal solche groß angekündigten Hörertreffen, die wir irgendwie 3 Wochen vorher ankündigen, erstmal gar nicht mehr groß zu planen oder so, sondern wenn wir sowas machen, das halt spontan zu machen. Und wir haben jetzt halt die Show, mit der wir ja unterwegs sind. Und da ist es auch immer so, dass wir auch noch 2-3 Stunden nach der Show da sind und halt mit den Leuten, die da sind, halt gerne reden. Wenn irgendjemand ein Foto haben möchte, das war für mich auch eine sehr komische Situation, dass irgendjemand ein Foto mit mir haben wollte. Oder ein Autogramm, das war sehr, sehr skurril, also fühlt sich zumindest komisch an, aber wir sind halt bei den Shows auch vorher und nachher immer da und reden, und reden halt mit den Leuten. Ne?
Vielleicht hat die schon jemand tätowiert, wer weiß.
Das nicht, es hat jemand, das hier hat jemand tätowiert. Ich habe mich vorher gefragt, ob er es darf. Also dieses Pi gleich 3. Ich fühle mich sehr geehrt, ich fand das super.
Für sehr kleine Pis gilt das, ja.
Ja, genau. Wir versuchen so viel wie möglich mit den Leuten zu reden, weil dafür machen wir es ja.
Gut.
Ich glaube,
wir sollten essen.
Ja, das wird spät.
So, zum Wohl, Marc. Du bist schon beim Bier und wir haben nämlich gerade ein Experiment hinter uns. Das haben wir voraufgezeichnet, weil wir uns nicht getraut haben, das live aufzunehmen. Folgendes, also der Reinhard hat ja eben im Naturmuseum eine Lesung gehalten, wo er nicht live vorgelesen hat, sondern eben auch so kleine Experimente aus der aus dem Alltag gezeigt hat oder Sachen, die jeder kennt und unter anderem eben das sogenannte Bierroulette vorgestellt, das sie beim bei sich in der WG eben gespielt haben. Bierroulette, wie funktioniert das? Man nehme Dosenbier. Wir haben tatsächlich heute Dosenbier, wie es vielleicht auf dem Foto gesehen habt, was wir normalerweise eher nicht so trinken. Nicht trinken. Man nehme 10 Dosenbiere und eine wird geschüttelt, eine Dose, und wird dann wieder zurückgelegt und es wird gemischt wie beim Memory, und dann kommen die Teilnehmer von diesem Bierroulette und der nimmt sich eine Dose, öffnet die, und der die Bierdusche abkriegt, der hat im Prinzip verloren. Genau, das ist aber die Idee.
Eben, wir haben das natürlich nicht mit 10 Bier gemacht, sondern wir haben 2 genommen.
Weil wir arm sein, wir leisten uns nicht mehr. Nicht einmal Dosenbier.
Und ihr nachher eine von den Dosen genommen und haben sie geschüttelt.
Und das sechste ist noch im Video auf Instagram, werden wir das Video posten, wie er sie geschüttelt hat, der Marc. Und jetzt?
Und danach eben ist die Frage jetzt, welche von den 2 Dosen ist safe zu trinken?
Weil man muss ja leider wirklich ein paar, also wenn man beide Dosen in der Hand hat und zweimal durch den Raum geht und mal hinstellt und wieder aufhebt, man ist sich wirklich nicht mehr sicher, welches ist jetzt die geschüttelte und welcher nicht. Und allein durch den Druck, den man meint zu verspüren, kann man das eben nicht wirklich feststellen. Ne?
Ein absoluter Blödsinn. Und deswegen gibt es aber eine Methode, genau, dem der Remford vorgestellt hat.
Genau.
Und den haben wir eben nachgemacht.
Den haben wir jetzt probiert, genau. Und zwar ist das natürlich auch live ein bisschen schwierig zu testen gewesen. Das gibt es noch im Video zu sehen. Es hat bis bei uns ein bisschen schlecht, also mehr schlecht als recht funktioniert, aber es hat ist gegangen. Und zwar folgendes, man nehme die zwei Dosen, also die ungeschüttelte und die geschüttelte, und legt sie auf einen Tisch. Also zumindest irgendwo was flach ist oder genau, ein Brett. Das muss aber relativ lang sein.
Ja.
Und man kippt durch Kippen vom Tisch, beginnen natürlich die zwei Dosen zu rollen.
Also einfach durch eine Neigung.
Durch eine Neigung, also genau.
Ruckartig den Tisch.
Ja, also vielleicht, was ist das, 15 Grad ja, geneigt. Nicht? Also sie sollen halt ganz gemütlich rollen, genau. Also nicht durchrutschen, sie sollen wirklich rollen, die Dosen. Und man wird Folgendes feststellen, dass eben eine Dose wesentlich, sie ist schneller. Eine Dose ist schneller als die andere. Wenn man das mit drei Dosen macht, nämlich zwei ungeschüttelten und einer geschüttelten, wäre gescheiter gewesen, wir hätten jetzt eine dritte Dose kaufen sollen.
Ja, am falschen Ende gespart.
Am falschen Ende gespart, ja. Eben, wir brauchen Sponsoren, hilft nichts. Wenn man das mit drei Dosen macht, geht es wahrscheinlich noch besser, hat man nämlich eine Kontrolldose. Genau. Das wäre die eigentlich wissenschaftliche Arbeit gewesen, ja, mit Bier. Also das haben wir mal ganz, die wissenschaftlichen Standards überhaupt nicht berücksichtigt. Punkt ist, dass eben die ungeschüttelte Dose die schnellere Dose ist.
Genau.
Der rollt schneller. Das könnt ihr also ein paar Mal probieren. Schickt's ins enkere Videos, wie ihr das probiert, weil wir hätten das wirklich gerne nochmal nachsehen. Genau,
um das auch wissenschaftlich zu überprüfen. Ne?
Richtig.
Schon nicht die dritte Dose.
Weil im Museum war das eindeutig ja, zu sehen, kann ich mich erinnern. Dort bei uns war es jetzt nicht so klar, aber schlussendlich war es dann die richtige.
Ja.
Warum ist das so? Der Remford hat das so erklärt, und das scheint, was da drin zu passieren scheint, wenn man die Dose schüttelt, dann bilden sich sozusagen an der Innenseite der Dose, da wo so Kratzer sein und mikroskopische Unreinheiten, lagern sich CO2-Bläschen un. Das sieht man, wenn man zum Beispiel Mineralwasser in einer Glaslinie schüttet, dann sieht man am Rand vom Glas so meistens so ein paar Perlen, ne? So Bläschen. Ja. Ne? Und das passiert auf der Innenseite der Dose eben auch. Und nun ist Folgendes, wenn man jetzt die Dose in Rotation versetzt, entlang ihrer Längsachse, dann ist bei der ungeschüttelten Dose so, dass nur die Dose um die Flüssigkeit rollt. Das heißt, die Flüssigkeit bleibt unten, die Dose rollt aber um die Flüssigkeit herum. Die Flüssigkeit bleibt schon von der Schwerkraft angezogen auf der Unterseite. Während bei der Dose, die geschüttelt wurde, sind eben diese Bläschen. Und diese Bläschen durch die erhöhte Reibung zwischen Dosenwand und Flüssigkeit aufgrund dieser Bläschen kommt die Flüssigkeit mit ins Rollen.
Genau.
Und damit ist mehr Flüssigkeit am Rand der Dose und damit hat diese Dose ein sogenanntes höheres Trägheitsmoment. Es ist mehr Masse an den Außenseiten. Diese Masse muss erst in Bewegung versetzt werden. Das braucht mehr Energie. Damit beginnt sie langsamer zu rollen und sie ist schlussendlich eben langsamer. Und damit kann man sehr schnell und sehr leicht unterscheiden, welche Dose eben geschüttelt wurde aufgrund eines höheren Trägheitsmomentes.
Genau, also ich fasse zusammen.
Ja, bitte, mach in Deutsch. Ja.
Die schnellere kann man trinken und die langsamere sollte man lieber aufpassen. Beziehungsweise kann man auch trinken. Allerdings muss man eben schauen, dass man den Duscheffekt
minimiert,
genau. Und das geht eben genau darum, indem man die Dose nimmt, und das wird so im Video sehen, und eben so, das Geräusch,
gegen
die Dose mit dem Zeigefinger klatscht und soll einmal rundherum von oben nach unten, dass wirklich sozusagen diese
die Bläschen müssen sich sozusagen Bläschen von der Seitenwand lösen. Ja, genau.
Und wenn diese gelöst sind, kann man es riskieren und die aufmachen. Mir sagen, macht das bitte eben gerne noch, aber trotzdem vielleicht an einen Ort, wo nachher nicht gerade...
ja, also wir haben der Physik vertraut und haben das eben nicht im Badezimmer gemacht, wo es vielleicht gescheit gewesen war. Bei uns hat es ein bisschen geschäumt. Also eben, wie der Marc gesagt hat, wichtig ist, dass ich von der... Also man kennt ja das oft einmal, siehst die Leute, ne, die Dose in der Hand heben und dann oben, dort wo man sie aufmacht, so mit dem Zeigefinger so dagegen klopft. Das hilft genau gar nichts. Ja. Genau. Es muss also nicht von oben nach unten, also nicht von oben drauf geklopft werden, sondern von auf der Seite, also so richtig fest, von oben nach unten, dass diese Bläschen innen in der Flüssigkeit, in der noch verschlossenen Dose nach oben steigen und oben die CO2-Blase wieder bilden können. Und beim Bier ist es eben so, dass es trotzdem ein bisschen, es scheint bei Weitem nicht so wie bei einer komplett geschüttelten Dose, dann wäre man fett nass geworden wahrscheinlich. Es hat ein bisschen gespritzt, beim Markt riecht es jetzt ganz gut nach Bier. Also wir haben keine, ätherischen Öle, sondern Biergerüche da. Aber es funktioniert. Wir waren gespannt, wenn wir das bei einem Classic. Auf jeden Fall ein tolles, finde ich, ja, ein leicht nachvollziehbares Experiment, dass man auch, wie gesagt, man wäre jetzt Kinderrad oder so, da kann es auch mit Cola-Dosen oder Fanta-Dosen machen, da funktioniert es, soweit ich verstanden habe, sogar noch besser. Wir sind auch beim Bier trinken, Dosenbier nehmen wir nicht mehr, aber...
Und wir haben ja heute noch eine Überraschung, hat er mal gesagt, dass derjenige, der uns sozusagen das coolste Biervideo schickt, nicht?
Am besten mit Bierdusche.
Ja, mit Bierdusche ohne, aber egal, auf jeden Fall, der uns das coolste schickt oder eben auf die Socials mit Ist gleich postet, dem werden wir eine kleine Überraschung machen. Und zwar haben wir gedacht, eben, dass wir ein Buch vom Remfort verschenken.
Genau, wir verschenken methodisch korrektes Bier trinken an... Ja, den, was machen wir das mit wer der Erste ist? Mit
jemand da? Nein, das Coolste.
Wir sind natürlich in der Kommission, in der Bewertungskommission. Und noch was bewerten
wir? Die Kurse sind zulässig.
Vom Verwaltungsgericht. Da kommen wir ins Haus.
Nein, das machen wir. Von mir entscheiden einfach, sei es ein Pferd, wenn es nicht drunter seid. Ja, ich muss, kommen nicht so viele Videos. Also vielleicht
wer
ist
traut
ja,
sich?
Vielleicht ist ja der Erste. Ja. Der Erste, der Schnellste und der Sieger.
Der Einzige. Oh, Marc, vielleicht ist das alles ein großer Verschwörungsteil. Vielleicht funktioniert das alles gar nicht, was man erzählt. Und wir wollen gleich Bier duschen sehen.
Wer weiß. Auf jeden Fall darf man jetzt freuen und riskiert es. Und vielleicht kriegst du ein nettes Bier. Ja. Was haben wir gelernt, David, in der Folge?
Was haben wir gelernt? Physik ist cool, methodisch inkorrekt ist cool, Podcasts sind cool,
Experimente sind
extrem cool, vor allem wenn sie eben mit den täglichen Gegenständen und Mitteln so leicht nachzuvollziehen sind, weil da sehr viel Physik drinnen steckt.
Wir sind wieder ein bisschen motivierter, Podcasts zu machen, weil das Gespräch sehr aufbauend war mit dem Remfort.
Ja, sei mal. Wir leisten uns leider der Ritz Bier, das ist traurig, aber so ist es.
Ja, wir leisten uns gar nicht, so.
Und was haben wir noch gelernt? Lass mich denken. Haben wir noch was gelernt?
Irgendwann werden wir auch wie methodisch inkorrekte Hallen füllen, wer weiß. Und in der nächsten, wissen wir schon, geht es weiter mit Gender Pay Gap, ne?
Genau, wir kennen sogar schon, wow. Wir haben sogar schon voraus geplant. Wir kommen mal vorbereitet in die nächste Folge. Genau, es geht um Gender Pay Gap zusammen mit der Mara Mantinger, den wir bei uns im Studio begrüßt haben werden. Und ja, wenn es Vorschläge habt für Paper, gleich her damit. Wir sind froh und wünschen euch Prost.
Ja, schönen Abend.
Zum Wohl, Marc.
Ist gleich.